Debüt at School, der SchülerInnen-Podcast mit den DebütmusikerInnen des Nikolaisaal Potsdam.
Das war sehr schön, oder Philipp? Was haben wir denn gerade gehört?
Ja, Niki, das Stück heißt Heldenleben und wurde von Richard Strauss komponiert.
Ich finde es spannend, wie er an dieser Stelle ein Solo für die Violine eingebaut hat. Wer spielt das eigentlich?
Der Konzertmeister, der hier in der Norddeutschen Orchesterakademie das Solo spielt, heißt Jungkun Kwak. Und in diesem Podcast wird es um ihn gehen.
Mich hat seine Performance sehr angesprochen. Auch, dass er durch das Solo herausstricht.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Er ist zwar ein Teil des Gesamten, aber steht trotzdem als Einzelner da.
Na gut, er hat ja eine wichtige Rolle in dem Orchester.
Stimmt, aber das Orchester ist ja auch groß. Da ist dieser Enthusiasmus sehr wichtig.
Eben, es ist ja auch unglaublich, dass er schafft, den Dirigenten zu unterstützen und gleichzeitig sein Instrument so gut zu spielen. Ich wüsste gern, wie es sich anfühlt, ein so wichtiger Teil des Orchesters zu sein.
Na dann freu dich drauf, dass wir Jungkun gleich selbst danach fragen können.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast in Zusammenarbeit mit dem Nikolaisaal. Wir sind Bennett und Yutong aus der Klasse 9L des Humboldt-Gymnasiums Potsdam und wir freuen uns sehr, euch einen ganz besonderen Musiker vorstellen zu können. Jungkun Kwak.
Er ist nicht nur ein talentierter Violinist, sondern auch jemand, der mit viel Leidenschaft und Einsatz musiziert. Was man auch gerade bei diesem Ausschnitt hören konnte. In dieser Folge erfahrt ihr, was ein Konzertmeister ist, wie es ist, ein Solokünstler zu sein und wie der Weg zum Profimusiker aussieht.
Dante, wusstest du vor unserem Workshop eigentlich schon, was ein Konzertmeister ist?
Nee, Lauri, deswegen glaube ich, wir sollten es unseren Zuhörern jetzt auch nochmal erklären.
Also, der Konzertmeister ist der Stimmführer in der ersten Violine. Und manchmal leitet er sogar das ganze Orchester, wenn zum Beispiel kein Dirigent oder so da ist. In der Hierarchie steht er direkt unter dem Dirigenten. Und er spielt Solostellen, also wo nur er alleine spielt. Was er noch macht, er ist quasi ein Klassensprecher für das Orchester. Das heißt zum Beispiel, wenn das Orchester Anliegen hat, trägt er diese an den Dirigenten weiter. Verstehst du das?
Ja, ich finde, du hast das gut erklärt. Im Brandenburgischen Staatsorchester ist Jungkun Kwak der Konzertmeister. Und er wird euch jetzt in einem Interview, das Elin, Mika und Erwin führen, selbst etwas von sich erzählen.
Hi, schön, dich heute bei uns zu haben. Wir sind Hi. Erwin, Mika und Elin und wir haben schon ganz viele Fragen für dich vorbereitet.
Genau, die erste Frage, die wir haben, war... Wir haben ja am Anfang einen Ausschnitt aus einem Konzert gehört, wo du auch Solopassagen gespielt hast. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das Stück spielst?
Beim Heldenleben ist es ja jedes Mal so ein besonderes Gefühl, weil es ja schon von Richard Strauss so wie eine Lebensgeschichte in Tönen ist. Es geht ja von inneren Zweifeln, Kämpfen, in Klammern mit Kritikern, glaube ich. Heldenhafte Momente natürlich auch und schöne, innige Momente, Abschied und Nostalgie, das ist ja alles mit drin. Und als Konzertmeister ist natürlich ein ganz besonderes Geschenk, das Solo spielen zu dürfen und in diesem Fall eben die Gefährtin des Helden darzustellen.
Wie bist du denn eigentlich zum Konzertmeister geworden und welche Bedeutung hat das für dich?
Ja, es war, glaube ich, kein geplanter Karriereschritt, sondern eher ein Weg, der sich so aus Leidenschaft ergeben hat. Zum einen wollte ich immer verstehen, wie ein Orchester funktioniert, also wie es gemeinsam atmet, wie es gemeinsam reagieren kann, wie der Klang gemeinsam geformt werden kann. Und durch meinen ungewöhnlich späten Start habe ich die Musik ja erst in Jugendorchestern so richtig kennengelernt. Deswegen war Orchesterspiel für mich immer eine sehr wichtige Sache und wollte dort dann relativ früh schon immer auch ein bisschen mehr mitgestalten und dann auch einfach vorne sitzen. Das hat dann mich immer schon besonders gereizt. So habe ich eigentlich das Glück gehabt, in Jugendorchestern schon, in Jugendorchestern, so als Teenie und dann in Studentenorchestern auch, hatte ich das Glück, vorne sitzen zu können und da auch Erfahrung zu sammeln. Ja, und in diesem Sinne ist das eine ganz wunderbare Erfüllung für mich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an mein 15-jähriges Ich denken würde, wäre bestimmt, hoffe ich mal, ganz beeindruckt davon.
Und was macht man generell so als Konzertmeister? Also hast du noch andere Aufgaben? Und was sind so die Anforderungen als Konzertmeister? Was musst du im Gegensatz zu normalen Violinisten können?
Ja, das ist eine super Frage. Als Konzertmeister bin ich sowas wie der Kapitän der ersten Geigen, also ein bisschen wie beim Fußball. Von den ersten Geigen zunächst und dann von Streichern und dann ganz zum Schluss auch wahrscheinlich vom gesamten Orchester. Also spiele zunächst natürlich immer die Stimme der ersten Geige in der ersten Reihe. Ich sitze halt ganz vorne, also direkt neben dem Dirigenten, meist, also fast immer vom Publikum aus gesehen links vom Dirigenten. Ich muss Einsätze, Zeichen geben und helfe möglichst dem Orchester gemeinsam zu atmen und zusammen zu bleiben. Da gibt es ganz viele verschiedene Typen von Konzertmeistern. Also es gibt ja ganz viele Orchester und eben auch genauso viele Geiger, die dann da sitzen. Und am Ende geht es ja auch darum, was für eine Resonanz man dem Orchester vermittelt. Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Zementblock da vorne sitzen hat, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass das Orchester eher so ein bisschen fester wirkt. Und wenn man jemanden hat, der vollkommen mitgeht mit der Musik, so in der Welle mitschwingt, dann kann es auch sein, dass das Orchester auch deutlich mehr mitschwingt. Also da kann man schon sehr viel beeinflussen durch Körpersprache. Ich muss natürlich auch erfassen, wie ein Dirigent sich das Werk vorstellt und entscheide auch demnach erstmal auch über die Richtung der Bögen. Also weil man spielt ja möglichst in dieselbe Richtung und da kann ich einfach entscheiden, wie es für mich am besten ist eigentlich oder wie ich denke, wie es für das Werk am besten ist. Ne?
Und müssen dann alle Geiger so auf dich gucken, wenn du deinen Bogen bewegst, müssen sie es dir dann nachmachen?
Im Prinzip ja, also eigentlich ja, aber am Ende können sie sich natürlich die Striche eintragen, also das muss ich dann auch tatsächlich festlegen und in die Noten eintragen und das müssen die dann abschreiben und ja, das ist so part of the job für die, ne? Dass Striche festgelegt werden, die müssen das übernehmen und dann müssen sie auch möglichst die Bogenmenge, die Bogenstelle erfassen und das setzt sich dann vom Pult zu Pult fort im Idealfall. Ne? Also man kann jetzt, wenn man ganz hinten sitzt, wenn man zum Beispiel so einen, weiß nicht, 15 Meter Abstand hat zum ersten Pult, ist es natürlich wirklich schwierig, bei manchen Bühnen, die dann zum Beispiel auch total flach sind, von ganz vom hintersten Pult bis zum vordersten Pult in Kontakt zu haben, da müsste man ja fast auswendig spielen. Manchmal ist es auch notwendig, wenn Momente super heikel sind. Das ist halt der Unterschied zwischen großen Streichergruppen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine erste Geigengruppe hast von, jetzt sagen wir mal 16, 14 ersten Geigen, dann ist es natürlich was anderes, als wenn du nur eine Flöte bist, die nur eine eigene Stimme zu spielen hat. Da sind die Anforderungen natürlich total unterschiedlich. Und so ist das Zusammenspiel in der ersten Geigengruppe zum Beispiel sehr anspruchsvoll. Deswegen ist es am besten, wenn sich jeder mit dem nächsten Pult so magnetisch wie möglich verbindet und da einfach den Kontakt hat.
Genau, im März wirst du dann im Nikolaisaal das Violinkonzert im D-Dur von Tschaikowski spielen. Mhm. Und da wollten wir jetzt mal kurz reinhören.
Solokonzert. Mhm. Du hast jetzt ein bisschen schon darüber erzählt, aber wir wollten dich nochmal fragen, welchen Unterschied es für dich macht, im Mittelpunkt zu stehen und ob das für dich positiv ist oder eher viel Stress?
Das ist wahrscheinlich beides. Nee, also es ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Im Orchester bin ich ja normalerweise als Tutist oder als Konzertmeister ist man ja eigentlich immer Teil des großen Ganzen. In diesem Fall beim Tschaikowski-Violinkonzert ist es natürlich so, dass ich, wie du sagst, ganz alleine im Mittelpunkt stehe. Da spürt man natürlich schon mehr Druck, aber auch eine große Freiheit. Ne? Also man kann, also ich kann da irgendwo im Rahmen von dem Violinkonzert vom Komponisten irgendwie auch meine eigene Geschichte erzählen oder was ich dazu denke. Am Ende sind wir natürlich sinnbildlich gesprochen nur Kellner für die Komponisten. Aber es kommt ja dann irgendwie doch auf das Wie an. Ne? Gleichzeitig ist es auch besonders schön, dass ich das halt mit meinem eigenen Orchester, mit dem Brandenburgischen Staatsorchester spielen kann. Das ist ja für mich irgendwie wie nach Hause kommen, mit den eigenen Kollegen das spielen zu dürfen, ist natürlich ein ganz besonderes Privileg.
Und hast du immer, wenn du sozusagen Solo spielst, hast du dann Angst, Fehler zu machen oder nicht so?
Ja, die Angst ist immer da, auf jeden Fall. Und die Fehler sind auch immer da. Es ist dann auch immer so eine Wahrnehmungssache. Ne? Manchmal ist es so, dass man sich so sehr darauf vorbereitet hat, dass selbst kleinste Schnitzer sich für einen selbst total schlecht anfühlen, die aber für das Publikum gar nicht hörbar sind. Es gab mal diesen besonderen Spruch, ich glaube von Beethoven. Eine falsche Note ist verzeihbar, aber das Musizieren ohne Hingabe ist unverzeihlich, glaube ich. So in etwa hat er es, glaube ich, gesagt. Und deswegen ist eine falsche Note ist überhaupt kein Problem. Wenn man sich gut vorbereitet hat, wird das in der Regel auch bis auf das Fachpublikum, natürlich Professoren, andere Musiker werden, bis auf die werden das hoffentlich nicht die anderen merken.
Jetzt haben wir gerade die 5. Sinfonie von Tschaikowski gehört. Wir selbst fanden das Stück sehr beeindruckend und vor allem energiegeladen. Wie gefällt es dir eigentlich persönlich? Und wenn du die Wahl für ein Konzert hättest, würdest du dich für ein anderes entscheiden oder gefällt es dir einfach so, wie es ist?
Also Konzert meinst du Violinkonzert oder Sinfonie oder?
Einfach generell, wenn du dich für das nächste Stück entscheiden könntest, was du spielen möchtest.
Achso, ja. Also ich mag die 5. auf jeden Fall sehr. Es ist eine ganz typische Mischung von ihm aus Leidenschaft, Melancholie und Hoffnung. Man spürt bei jeder Note, dass da jemand eigentlich sein Herz ausschüttet. Besonders der Anfang vom 2. Satz berührt mich immer sehr. Also egal, wie oft ich den spiele. Im Violinkonzertbereich von Tschaikowski bis hin zu Sibelius gibt es natürlich ganz viele tolle Violinkonzerte. Da würde ich mich immer für die entscheiden. Weiterhin kann man natürlich auch sagen, die 4., 5. und 6. Sinfonie gehen auch immer. Also vielleicht ist die 6. etwas zu traurig für jeden Tag, aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig berührend.
Wir spielen alle drei ein Instrument und für uns ist es teilweise dann schon anstrengend, so in 5 Minuten dann komplett konzentriert zu sein. Mhm. Und wir wollten dich fragen, wie es dann für dich ist, wenn du dann wirklich eine Stunde oder länger komplett konzentriert sein musst. Ist das... Dann ist das dann auch im Lauf deiner Karriere einfacher geworden.
Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Eine Stunde voller Konzentration ist wie Hochleistungssport. Man trainiert ja jahrelang eben auch unter anderem für die Ausdauer. Am Anfang war das unglaublich anstrengend, aber am Ende ist dann musikalisch gesehen die Welle, die durch so ein Meisterwerk entstehen kann. Und gerade im Jugendorchester, wenn man da einfach von der Welle mitgetragen wird, ist das wahnsinnig inspirierend. Und dann merkt man diese Belastung in diesem Sinne eigentlich nicht mehr so wirklich. Eher danach, dass man da eigentlich ganz schön müde wird. Aber ich bin immer noch dabei, zu lernen, die Energie besser einzuteilen und sich innerlich zu fokussieren. Leichter wird es insofern, dass ich schon irgendwo eine Routine bekommen habe über die Jahre. Aber nur, was die Situation angeht. Ne? Also in den Proben, in den Konzerten. Aber die Spannung bleibt natürlich immer vor jedem Konzert. Das ist ja auch das Besondere an jedem Live-Konzert. Ja, also es passiert ja in dem Moment, in jedem Saal und jedes Instrument und jedes Publikum beeinflusst das Ganze ja auch. Also es passiert in dem Moment und das ist ja eben genau das Besondere an jedem Live-Konzert.
Hast du dann auch sowas wie Lampenfieber oder so vor Konzerten?
Ja, immer. Immer. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber in der Regel ist immer das Adrenalin, das ist ja auch eine gewisse Art von Vorfreude, auf die Bühne zu gehen. Im Optimalfall, wenn man sehr gut vorbereitet ist, ist es nur die Vorfreude, wenn man nicht so gut vorbereitet ist und drum bangen muss, dass hoffentlich passiert heute Abend kein Musiker, sagen dazu Schmiss, also wenn sich das Orchester zum Beispiel total verliert, weil der eine spielt halt irgendwie einen Takt später und einen halben Takt früher oder jemand schleppt und jemand eilt und dann bricht das Ganze auseinander, dann kann es natürlich passieren, dass man vom Konzert schon ein bisschen sich Sorgen macht, ob das auch alles gut geht. Aber in der Regel geht es eigentlich immer gut.
Ja, wie gesagt, wir drei spielen ja ein Instrument und viele aus der Klasse auch. Und ich persönlich habe auch mein Instrument gewechselt, aber mit 7 schon. Mhm. Und das war auch unglaublich schwer für mich. Mhm. Es ist total schwierig, wenn man sich an ein Instrument gewöhnt hat, dann zu wechseln. Und du hast ja erst ziemlich spät gewechselt. Was hat dich dazu gebracht, vom Klavier zur Geige zu wechseln?
Ich habe ja noch später angefangen. Also ich habe ja mit 7 erst angefangen, Klavier zu spielen. Ja, das stimmt total. Also wenn man sich an ein Instrument gewöhnt hat, ist das, wird das ja wie so eine Art eigene Stimme. Und als Kind habe ich das Klavier total geliebt, aber irgendwann habe ich dann auch den singenden Ton der Geige, das hat mich total fasziniert. Also meine Mutter ist keine Musikerin, aber hat immer gerne Geigenmusik sich angehört. Und da fand ich das schon sehr faszinierend. Und dadurch, dass meine Schwester dann Geige spielen durfte, wollte ich das dann auch unbedingt. Am Ende hat man auf dem Klavier natürlich unendlich viele Möglichkeiten, aber man hat da zum Beispiel kein Vibrato und kann den Ton in diesem Sinne nicht wie auf der Geige so gestalten, weil, ich meine, ganz einfach gesprochen, wenn du die Taste einmal gedrückt hast, dann ist der Ton im Raum. Da kann man natürlich auch, gibt es unglaublich feine Künstler, die mit dem Ton so gesanglich spielen können, dass es wirklich faszinierend ist. Aber ich habe damals schon gemerkt, als ich dann auch weitergekommen bin, also ich habe dann wirklich sehr schwierige und komplexe Stücke auf dem Klavier angefangen zu spielen, habe ich gemerkt, dass man wirklich, wirklich sehr viel dafür üben muss. Also nicht, dass man weniger auf der Geige üben müsste, aber auf dem Klavier ist es, glaube ich, insgesamt noch viel mehr Zeit, die man rein investieren müsste, um weiterzukommen. Und da war ich irgendwie an einem Punkt relativ früh, wo ich dann gedacht habe, mit der Geige kann man auch so schön im Orchester zusammenspielen. Und das hat mich ja immer von Anfang an eigentlich beeindruckt. Also vom Kinderstreichorchester bis hin zu großen Sinfonieorchestern. Das fand ich eigentlich immer toll, gerade mit anderen Menschen zusammen Musik zu machen.
Also hast du schon wahrscheinlich ziemlich früh gemerkt, dass du später mal in einem Orchester spielen möchtest. Aber wodurch genau ist dir das aufgefallen? War das schon früher so ein Kindheitstraum sozusagen?
Streng genommen war ich ja dann schon ein Teenie, als ich angefangen habe, Geige zu spielen. Also ein relativ ungewöhnlich später Anfang. Und dass ich professionell Geige spielen möchte, habe ich eigentlich in diesem Sinne nie gemerkt. Also ich merke es jetzt auch immer noch nicht so richtig. Ich hatte halt echt großes Glück durch einen guten Lehrer, durch Jugendorchester, wie zum Beispiel das Bundesjugendorchester, umgeben zu sein von Jugendlichen, die das Musizieren genauso geliebt haben wie ich, also genauso verrückt waren wie ich im Prinzip. Einerseits war ich natürlich da eher fremd, weil ich eben ja aus keinem Musikerhaushalt komme und dort bin ich natürlich bundesweit eben Kindern begegnet, die eben entweder Musikereltern hatten, also einen deutlich, wie sagt man, engeren Bezug zur Musik hatten, familiär schon, oder eben Eltern hatten, die da einen Ehrgeiz entwickelt haben. Also ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe manchmal seltsame Anrufe von einer Mutter bekommen, weil ich eben vorne saß, weil sie dann gemeint hat, ja, jetzt ist mal ihre Tochter dran. So, und dann wurde ich als 15-Jähriger von einer erwachsenen Frau am Telefon sozusagen ein bisschen bedrängt. Das fand ich irgendwie eigenartig, aber auf jeden Fall bemerkenswert. Und da habe ich im Gegensatz dazu eben meine Eltern gehabt, die sich dafür eigentlich, die haben das toleriert, dass ich zum Beispiel, also weil dieses Bundesjugendorchester funktioniert ja auch über Arbeitsphasen, die dann zwangsläufig auch mal mit Schulausfall verbunden sind, zum Missfallen meiner Lehrer. Und das war immer für mich eben natürlich auch ein besonderer Reiz, aber meine Eltern haben dementsprechend das nur toleriert. Und eigentlich haben die, bis ich Mitte 20 war, glaube ich, mich eigentlich versucht noch zum Medizinstudium zu überreden. Ja, aber wie gesagt, also mit der Empfehlung von meinem damaligen Lehrer, an dieser Stelle liebe Grüße an Chris Rodaganow aus Hamburg, der war schon damals wie heute noch so eine Art väterliche Figur für mich. Der hat das total behutsam und verantwortungsbewusst gemacht für Kinder, dass es das Musizieren für die Kinder eben kein Druck und kein leistungsbezogener Sport sein soll, sondern einfach in erster Linie erstmal Freude macht. So bin ich eben dann doch zum beruflichen Zweig gekommen.
Wie schon gesagt, du hast ja erst mit 10 angefangen, Geige zu spielen. Mhm. Und viele, die dann ja wirklich professionell Geige spielen oder auch andere Instrumente, fangen ja dann wirklich schon im Alter von 3 oder 4 Jahren an. Mhm. Und wir hatten die Frage, wie du es so weit gebracht hast, trotz dem, dass du erst mit 10 angefangen hast, Geige zu spielen.
Ja, sehr gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es so weit gebracht habe. Aber ja, tatsächlich, normalerweise fängt man ja sehr früh als Kind an. Aber aus heutiger Sicht muss ich auch sagen, dass ich das früher anfange. Also wenn ich höre, dass Kinder mit 3 oder 4 anfangen, Geige zu spielen, da habe ich irgendwie ein sehr ambivalentes Verhältnis zu. Also einerseits ist es natürlich toll, dass man ganz früh zur Geige kommt und Reflexe und Spieltechniken erlernt, was wahrscheinlich, ich weiß nicht, fürs Nervensystem unersetzlich ist wahrscheinlich. Also man kann, wenn man später anfängt, das vielleicht in diesem Sinne nicht wieder aufholen. Aber andererseits ist ja ein Kind noch ein Kind. Ja? Und die Kindheit ist ja so wertvoll und stellt die Weichen für das gesamte Leben. Und wenn ich daran denke, ich glaube nicht, dass kein Kind der Welt möchte mit 3 oder 4 irgendwie schon stundenlang Geige üben am Tag. Und dann denke ich mir auch, wofür in erster Linie? Ich hatte, glaube ich, einfach sehr viel Leidenschaft und Interesse an der Geige und wollte einfach besser werden. Und hatte mit Herrn Draganow eben auch einen Lehrer, der sehr verantwortungsbewusst, wie gesagt, umgegangen ist. Und dafür bin ich heute noch dankbar, dass er da keinen Druck gemacht hat und so die Liebe zur Musik bewahrt hat und entwickelt hat. Ja, letztendlich glaube ich, ist es am Ende nicht ganz so wichtig, wann man anfängt, sondern wie sehr man etwas will. Ne? Ich glaube auch, dadurch, dass meine Eltern mir als Teenager dann, also jetzt wieder aus dem Nähkästchen, meine Eltern sollten jetzt kurz weghören, als meine Eltern mir das Spielen, also die haben mir als Teenager die Geige im Prinzip weggenommen für einige Zeit und das Spielen verboten. Und das hat das natürlich noch reizvoller gemacht. Ne? Also.
Wir haben ja sehr lange Schultage und dann folgen ja auch noch unsere Hobbys. Wie war das bei dir? Wie hast du das geschafft? Und wie viel hast du geübt als Kind oder Teenager?
Nie so viel eigentlich. Nee, super, ja, super Thema. Ich kenne das total. Also Schule, Hausaufgaben, Klausuren, Hobbys und Freunde. Also ich glaube, das ist echt extrem viel. Also als Kind habe ich ja nur etwas Klavier geübt. Da war ich aber schon 7 eigentlich. Und Geige habe ich ja noch gar nicht gehabt. Als Teenie habe ich dann eigentlich eher nur so, weiß nicht, 20 bis 30 Minuten am Tag geübt. Und davon war ganz viel herumsitzen und die Geige anschauen und damals schon Geige putzen und solche Geschichten. Es gab dann Phasen, wo ich total motiviert war und mehr geübt habe. Aber als Kind war das, glaube ich, nie mehr als 90 Minuten vielleicht.
Aber jeden Tag?
Es gab natürlich auch Tage, wo ich überhaupt keine Lust hatte. Inspirierend fand ich damals eben, ich komme ja aus Hamburg und hatte da das Glück, eben in der Musikhalle wirklich viele Orchester und Künstler erleben zu können und habe mein letztes Taschengeld dafür rausgeworfen, da irgendwie Karten zu bekommen oder bin einfach schon damals, in Anführungsstrichen, durch den Künstlereingang einfach reingeschlüpft. Zum Missfallen der Pförtner und der Kartenabreißer, aber ich stand dann einfach da und ich war damals einfach schon ein Fan und habe gemerkt, wenn ich dann jeden Tag so ein bisschen mache, komme ich auch ein bisschen weiter. Also, und wenn man mal einen Tag irgendwie nichts gemacht hat, dann kommt man eben nicht weiter. Am Ende haben mich, glaube ich, auch die Aufnahmen von den großen Geigenstücken von Itzhak Perlman, David Oistrakh und Hiring Scheering haben mich schon sehr stark beeindruckt. Ich kannte die damals halt alle auch nicht, aber die wurden mir dann eben von meinem Lehrer empfohlen und das habe ich mir angehört und das hat mich schon sehr inspiriert. Das war als Teenie und in der Zeit vom Studium habe ich dann richtig angefangen zu üben. Also gerade die Studienvorbereitung, da ging es manchmal bis zu 8 Stunden am Tag. Aber das ist jetzt nur die Insgesamtphase, wo man mal geübt hat. Ne? Also da sind die Pausen und das Herumsitzen sozusagen mit einkalkuliert.
Wie viel übst du jetzt so? Also übst du jetzt mehr?
Ja, jetzt ist es natürlich anders geworden, weil ich habe jetzt einfach durch mein Kind, also ich habe einen 2 Jahre alten Sohn und da habe ich natürlich ganz andere Verpflichtungen und neben dem Orchesterdienst und neben Konzerten, also wenn man jetzt zum Beispiel morgens Probe hat und abends Konzert und in der Nachmittagszeit vielleicht noch unterrichtet, dann bleibt natürlich nicht so viel Zeit, noch irgendwie groß zu üben. Da muss man natürlich im professionellen Betrieb ganz isoliert und gut strukturiert planen, was man da noch sich anschauen muss, weil vieles natürlich in diesem Sinne schon irgendwo eingeübt ist, in Anführungsstrichen. Aber Stellen, die natürlich heikel sind, die müsste man sich natürlich anschauen, aber da reichen manchmal 5 Minuten konzentriertes Üben, weil es einfach reichen muss. So, aber wenn der Idealtag mal ist, wenn ich tatsächlich mal einen Tag habe, den ich mir frei einteilen kann, dann sind es eigentlich immer 2 bis 3 Stunden, die man doch am Instrument verbringt.
Gab es bei dir schon einmal, dass du keine Zeit gefunden hast zu üben und das, obwohl du ein Konzert bevorstehend hattest?
Ja, total. Das kann super schnell passieren, wenn der Terminplan einfach so voll ist, dass man nicht dazu kommt. Es geht in der Regel auch, dass man sich im Konzert dann hinsetzt und sich so richtig fokussieren muss, dass wirklich das, was man nicht eingeübt hat, dann in der Situation dann kommt. Aber es verbraucht einfach wahnsinnig viel Konzentration und man ist dementsprechend dann auch, das bleibt nicht in den Klamotten hängen. Also bleibt nicht im Konzertfrack oder im Konzertanzug hängen, sondern das merkt man natürlich irgendwie auch am nächsten Tag oder direkt nach dem Konzert, wie müde man davon eigentlich ist.
Hast du mal etwas selbst komponiert und wenn ja, was war deine größten Herausforderungen dabei?
Ja, ich habe mal was selbst komponiert, aber eher nur im Tonsatzunterricht, also was man im Studium dann hat. Wie auch im Instrumentalspiel gibt es ja da auch unendlich viele verschiedene Kompositionstechniken, die einem da beim Komponieren sehr helfen können, ohne dass man das bemerkt. Zum Beispiel habe ich mal Stille Nacht, Heilige Nacht im Tonsatzunterricht mit einer bestimmten Technik bearbeitet und ich habe das gar nicht selbst gemerkt. Ich habe eigentlich, es hat ja auch was so ein bisschen mit Rechnen zu tun, habe ich dann einfach das Stück in diesem Sinne bearbeitet und am Ende ist ein total atonales Stück rausgekommen, was immer noch in, also im entferntesten Sinne nach Stille Nacht, Heiliger Nacht klang, aber es war total verzerrt natürlich. Ne? Und so haben aber tatsächlich manche Komponisten gearbeitet, die zeigen wollten, dass irgendwie etwas ganz und gar nicht gestimmt hat, wie zum Beispiel in politischen Verhältnissen. Ich weiß nicht, Alfred Schnittke war zum Beispiel, glaube ich, so jemand, der gerade auch dieses Stück bearbeitet hat mit so Squadratur, also wo die G-Seite dann so plötzlich runtergestimmt wird und die Stimmung dann plötzlich ganz düster wird. Es ist für Komponisten super kreativ, weil man alles selbst entscheiden kann irgendwo. Aber das ist auch gleichzeitig bestimmt die größte Herausforderung. Wir als Instrumentalisten spielen ja nur Noten, die festgeschrieben sind. Wir sind ja eben, wie gesagt, nur Kellner für die Komponisten. Oder sollten wir sein. Aber als Komponist fängst du ja wirklich von Null an. Und ich glaube, das ist dann auch eine ganz andere Schwierigkeit, die man hat, weil man ja gleichzeitig eben diesen riesen Druck hat. Ne? Also was heißt Druck? Aber eine Schwierigkeit, weil man ja super kreativ aus dem Nichts heraus irgendwelche Ideen in Klang umsetzen muss oder will.
Wir wollten dich noch fragen, ob du in deiner Freizeit auch gerne Geigenmusik oder generell klassische Musik hörst.
Ja, ehrlich gesagt nicht so viel, wie man denkt. Früher habe ich wahnsinnig viel gehört. In der Kindheit, weil mich das auch sehr mitgetragen hat zu der Zeit. Aber heute braucht man neben dem ganzen Musizieren auch manchmal einfach ein bisschen Ruhe. Ich war zum Beispiel im Sommer auf den Lofoten, also auf dieser norwegischen Inselgruppe ganz weit im Norden. Und da habe ich im Mietwagen so einen fantastischen Jazzsender entdeckt. Ich glaube, der heißt NRK oder so. Und habe da das zum ersten Mal das Todd Gustafson Trio gehört. Das fand ich wahnsinnig entspannt. Also so ein Jazz-Trio, was super schöne, super entspannende Jazzmusik macht, aber auch irgendwie interessant ist. Aber klar, manchmal interessiert es mich dann doch und ich höre mir dann irgendwie neue Aufnahmen an von bestimmten Dirigenten, Werken, Orchestern. Manchmal vergleiche ich dann auch wie früher, also zum Beispiel fand ich es früher sehr interessant, wer zum Beispiel von der 6. Tschaikowski den letzten Satz am langsamsten zum Beispiel gemacht hat. Das fand ich zum Beispiel mir interessant, wo das am tragischsten sozusagen rauskommt. Oder wer den größten Bogen über die gesamte Sinfonie zum Beispiel spannen kann, wie zum Beispiel dieser eine berühmte Dirigent, der auch in Berlin dirigiert hat, der Herbert von Karajan. Da gibt es auch einen Platz, wo die Philharmonie in Berlin steht. Das war, glaube ich, auch so ein ganz besonderes Stück von den Philharmonikern. Und aber ansonsten eigentlich nicht mehr so viel wie früher.
Okay, und zu guter Letzt, hast du ein bestimmtes Lieblingsstück? Oder gibt es einen Unterschied zwischen einem Stück, was du gerne hörst und einem Stück, was du gerne spielst?
Ja, zunächst, also die Lieblingsstücke sind, glaube ich, bei mir seit langer Zeit schon irgendwie die Sinfonien von Bruckner und Mahler, insbesondere die 7. Bruckner und von Mahler die 2. und die 10. Die gibt es in so einer rekonstruierten Version oder also in so einer Konzertfassung von Derek Cook. Aber gerade bei Opernmusik, da habe ich wahnsinnig viel Respekt vor, also auch vor den Musikern, die da im Opernorchester spielen. Also zum Beispiel bei Wagners Ring oder so, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, aber ich habe immensen Respekt, das zu spielen. Also ich habe mal so teilweise ein paar Opern aus dem Ring gespielt, aber das ist ein wahnsinniger Aufwand, das sind so viele Noten und das ehrlich gesagt glaube ich, ja, wenn man das selber spielt, dann hat das auch was, aber wenn man das hört, ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Genuss.
Ja, danke für das Interview.
Ja, sehr gerne.
Das war
danke
richtig
auch.
Cool.
Tolle Fragen. Danke.
Hi auch nochmal von uns. Wir sind Lenja, Frieda und Lilly und wollen dir ein paar schnelle, kurze Fragen stellen und hoffen, du kannst ein bisschen dazu erzählen.
Okay, die erste Frage. Spielst du lieber Solo oder im Orchester?
Orchester.
Die zweite ist, Routine oder immer neue Herausforderungen?
Ja, beides ist sehr gut, aber lieber neue Herausforderungen.
Nach dem Konzert feiern oder chillen?
Beides. Aber nee, also eigentlich dann lieber chillen. Ja.
Hörst du lieber klassische oder moderne Musik? Und was spielst du lieber?
Also wenn jetzt moderne auch Filmmusik ist, dann beides. Also Klassik spiele ich natürlich aus beruflichen Gründen sehr gerne auch, aber Filmmusik ist auch sehr cool.
Hörst und spielst du lieber Mozart oder Beethoven?
Mozart oder Beethoven. Ach, schwierig. Aber wenn man sich entscheiden müsste, wahrscheinlich Mozart.
Hamburg oder Frankfurt oder?
Auch schwierig. Also meine Eltern und Freunde leben ja in Hamburg und in Frankfurt ist mein Orchester. Deswegen muss ich beides sagen, sonst gibt's Ärger.
Okay. Hund oder Katze?
Katze.
Würdest du lieber immer auf Konzertreisen gehen oder immer in Frankfurt spielen?
Auch schwierig. Ich war, glaube ich, schon an so vielen Flughäfen und habe da schon so viel Zeit totgeschlagen. Ist natürlich immer schön zu reisen, aber irgendwie vielleicht am liebsten mit meinem Orchester auf Reisen.
Selbst kochen oder bestellen?
Natürlich selber kochen. Also das ist natürlich ein Luxus, wenn man die Zeit hat. Aber manchmal muss man auch einfach dann bestellen.
Winter oder Sommer?
Sommer.
Gummibärchen oder Schokolade?
Nichts davon. Ich bin nicht so der süße Typ. Eher Chips.
Okay, vielen Dank, dass du dich auf diese kurze Art von Interview eingelassen hast.
Ja, vielen Dank auch.
Wir sind Lotta und Theresa und haben jetzt einen exklusiven Konzerttipp für euch.
Denn jetzt haben wir Jungkung ja schon besser kennengelernt. Wie anfangs erwähnt, könnt ihr ihn am 7.3.2026 um 19.30 Uhr live erleben. Im Nikolaisaal Potsdam wird er in eine ganz neue Rolle schlüpfen. Mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt-Oder wird er als Solist das Tschaikowski-Violinkonzert spielen.
Wie ihr im Interview erfahren habt, könnt ihr in den drei Sätzen des Violinkonzerts tiefer in die Facetten von Tschaikowskis Emotionen eintauchen. Zusätzlich wird an diesem Abend auch zusammen mit dem Philharmonischen Chor Berlin das Stück Die Planeten von Gustav Holst gespielt. In diesem Stück erlebt ihr instrumental die verschiedenen Planeten unseres Sonnensystems.
Für 23 bis 44 Euro könnt ihr auf der Website des Nikolaisaals und vor Ort an der Kasse Tickets erwerben. Lasst euch die Gelegenheit, Jungkung live zu erleben, nicht entgehen und tragt euch den 7.3.2026 im Kalender ein.
Boah, Janne, das war echt spannend, was Jungkung uns alles erzählt hat, oder?
Total, Charlotte. Ich fand's mega interessant, dass er ja erst mit 10 Jahren angefangen hat, Geige zu spielen und trotzdem so gut geworden ist.
Ja, das hat mich auch total beeindruckt. Ich meine, die meisten fangen ja schon im Kindergarten an. Da sieht man echt, was man mit Disziplin und Leidenschaft alles so erreichen kann.
Und wie er über seine Rolle als Konzertmeister gesprochen hat, das fand ich richtig cool. So quasi der Anführer der ersten Geigen, der gleichzeitig mit dem Dirigenten zusammenarbeitet. Schon eine Menge Verantwortung.
Absolut. Und man hat ihm auch richtig angemerkt, dass er das mit totaler Begeisterung macht. Ich fand auch schön, wie er gesagt hat, dass er im Orchester gleichzeitig Teil eines Ganzen ist, aber trotzdem individuell wirken kann.
Ja, das ist irgendwie das Schöne an Musik, oder? Dass man gemeinsam was Großes schafft, aber jeder Einzelne zählt.
Voll. Und ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als er meinte, dass er nach dem Konzert lieber chillt als feiert. Das wäre bei mir genau andersrum.
Ja, aber das zeigt auch, wie ernst er das nimmt. Ich find's richtig inspirierend, dass er sich so konsequent reingehängt hat und jetzt als Solist auftritt.
Und das ja auch bald hier in Potsdam. Ich freue mich schon total darauf, ihn beim Konzert im Nikolaisaal live zu erleben.
Ich auch. Das Tschaikowski-Violinkonzert ist ja eh so ein emotionales Stück. Und nach dem Interview hört man das bestimmt mit ganz anderen Ohren.
Wir sind Bennett und Yutong. Und damit sind wir nun am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, ihr konntet spannende Einblicke gewinnen darüber, wie es ist, Konzertmeister zu sein, welche Herausforderungen das Leben als Solokünstler mit sich bringt und welchen Weg man gehen muss, um Profikünstler zu werden.
Vielen Dank an den Nikolaisaal für die Zusammenarbeit an diesem Podcast. Ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Viele Grüße, eure Klasse 9L.
Debüt at School, der Schülerpodcast mit den Debütmusikern des Nikolaisaal Potsdam. Mehr Infos auf nikolaisaal.de. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, findet ihr uns bei Facebook und Instagram. Euch hat der Podcast gefallen? Dann folgt uns gerne und aktiviert die Glocke.